NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. September 1919. Die Eröffnung des Uferpalasts in Berlin.
Als der schwere grüne Samtvorhang fällt, beschleicht Hauptdarstellerin Pola Negri leichtes Unwohlsein. Knapp 2 Stunden hatten die Zuschauer auf die beeindruckende Leinwand gestarrt, sich von dem Revolutionsmelodram Madame Dubarry in den Bann ziehen lassen. Doch jetzt, da der letzte Ton des Orchesters verklingt, verbreitet sich eine bedrückende Stille im Saal.
Lubitsch und ich tauschten nervöse Blicke. Vielleicht mochte das Publikum gar nicht, was wir für unsere beste Arbeit hielten. Doch dann kam die Decke herunter. Ein donnernder Applaus brach los. Die Leute begannen, unsere Loge zu stürmen. Wir mussten befürchten, von dem Enthusiasmus zerfetzt zu werden.
Das Publikum ist nicht allein von dem Historienfilm überwältigt. Der ganze Abend gleicht einem Gesamtkunstwerk in einem, so berichten Zeitzeugen, Filmtempel, der den Zuschauer zu kniefälliger Andacht zwingt. Es ist die feierliche Eröffnung des Uferpalast am Zoo.
Der hohe, luftige Raum ist für Kino wie geschaffen und macht mit seinen diskreten Farbenwirkungen, breite Balkone in matt lila und gold, Logen in grün und gold, einen sehr geschmackvollen Eindruck,
schreibt ein Filmkritiker über die Eröffnung. Der Uferpalast ist nicht nur Deutschlands spektakulärstes Kino der Stummfilmära, er ist auch Symbol seiner Zeit, ein Spiegel der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Seine Eröffnung am 18. September 1919 liegt inmitten einer turbulenten Phase. Die kaiserliche Monarchie ist abgesetzt, eine Republik ausgerufen und Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten gewählt worden. Eine Umbruchphase, in der sich auch die UFA neu orientieren muss. Peter Mänz von der Deutschen Kinemathek.
Die UFA, also die Universum Film AG, war ja eine Gründung zum Ende des Ersten Weltkriegs als Propagandainstrument. Der Erste Weltkrieg war dann aber ein Jahr später vorbei und man produzierte lange Spielfilme jetzt. Und dieser dann schnell den deutschen Film bestimmende Filmkonzern, der suchte ein Uraufführungskino, ein Flaggschiff sozusagen.
Während Inflation und Putschversuche das Leben dominieren, sollen die Menschen im Uferkinotempel kultivierte Zerstreuung finden. Ein Standort gegenüber der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche scheint wie geschaffen dafür. Kaiser Wilhelm II. Hatte den gesamten Platz als romanisches Forum errichten lassen, mit Säulengängen und einem Gebäudeensemble im neoromanischen Stil. Schriftsteller und Intellektuelle treffen sich hier am Rolandsbrunnen oder im romanischen Café. Gleich gegenüber in den Markt- und Ausstellungshallen am Zoo richtet Architekt Max Bischoff 1919 das damals größte deutsche Kino mit 1740 Plätzen ein.
Der Uferpalast am Zoo ist ja kein eigenständiger Kinobau, sondern der sah eher so aus wie eine Trutzburg mit großen Steinquadern, hohen Giebeln und Türmen. Eigentlich kein modernes Kino und nicht so sehr dafür geeignet, Fassadenreklame zu machen.
Schon Wochen vorher kündigt die UFA auf Berlins Häuserwänden und Litfaßsäulen die Eröffnung an. Die düstere Backsteinfassade wird hinter riesigen Plakaten versteckt. Schaulustige drängen sich vor dem Eingang, um Regisseur Ernst Lubitsch und seine Hauptdarsteller zu betrachten und den festlich gekleideten Gästen mit Blicken in das in Gold und Purpurrot gehaltene Marmorfoyer zu folgen.
Ich saß in der dritten Reihe vor dem grünen Vorhang aus Samt. Plötzlich verdunkelte sich der Saal. Der Vorhang teilte sich und ein geheimnisvolles Licht, das Gott erschaffen haben konnte, rann in weichen Strömen über die Leinwandfront.
Nicht nur für den österreichischen Dichter Josef Roth ist ein derart imposantes Filmerlebnis neu. Seit 1910 etabliert sich in Berlin eine Filmindustrie. Die dunklen Hinterhofkinos, die Kientöppe, werden durch Filmpaläste ersetzt. In Architektur und Ambiente orientieren sie sich an feudalen Hoftheatern und an den neuen amerikanischen Kinoschlössern, die auf den sonnigen Kartoffelackern Kaliforniens platziert werden.
Nicht Kinos mehr, sondern Paläste der Zerstreuung sind das.
Wird kritisch, aber auch bewundernd angemerkt, als in Berlin reihenweise prunkvolle Lichtspielhäuser öffnen. Sie heißen Titania, Gloria und Capitol, imponieren mit opulenten Säulenhallen, geschwungenen Marmortreppen, goldfarbenen Geländern, Stuckverzierungen und Gewölbehimmeln mit Lichtreflexen, dazu versenkbaren Bühnen für das Stummfilmorchester. Der Uferpalast bleibt von allen der spektakulärste.
Die festlichen Premieren haben ganz intensiv dazu beigetragen, Kino auch zur siebten Kunst zu heben.
Und Filmschaffende als Kinostars zu etablieren. Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau, Georg Wilhelm Pabst schaffen im Berlin der 20er Jahre zeitlose Klassiker, die um die Welt gehen. Der letzte Mann, Faust, Metropolis, Die Nibelungen und M, einer der ersten Tonfilme. Sie alle werden im Uferpalast mit immer aufwendigeren Begleitprogrammen uraufgeführt. Kletterkünstler turnen an den Kronleuchtern unter dem Gewölbehimmel. Zeppeline fliegen durch Foyer und Vorführsaal, um Düfte zu zerstäuben. 1925 wird der Uferpalast auf mehr als 2100 Plätze erweitert. Ein eigenes Uferballett engagiert.
Es gab diesen großen goldenen Vorhang und eine Art Lichtorgel. Und es wurde ein Konzertmeister, ein Dirigent aus den USA engagiert.
Noch stärkere Anziehungskraft erhält der Uferpalast durch den Architekten Rudi Feld, der die düstere Backsteinfassade mit modernster Technik grandios in Szene setzt, ihr eine zweite Haut überzieht, gar Filme auf ihr projiziert. Mitte der 20er Jahre strömen täglich 2 Millionen Deutsche in die Kinos. Die Ufer ist nach Hollywood das zweitgrößte Filmimperium der Welt.
Davon geht die Welt nicht unter.
Das weiß auch die nationalsozialistische Führung, allen voran Reichspropagandaminister Goebbels zu nutzen.
Vom repräsentativsten Filmtheater des Reiches, dem Uferpalast am Zoo in Berlin, bis zum Dorfkino im kleinsten Weiler unseres Vaterlandes, strahlt diese Kunst ihre Menschen- und volkumspannende Kraft aus.
Der zentrale Wirkungsort für ihre Filmkunst ist und bleibt der Uferpalast, der erneut seine Haut wechseln, sich zum staatstragenden Gebäude transformieren und dem monumentalen Stil der Reichskanzlei anpassen muss. Hier feiert Hitler seinen 49. Geburtstag mit der Premiere von Leni Riefenstahls Olympiafilm. Ein überdimensionierter Reichsadler prangt auf der Fassade. Davor ragen dicht neben dicht einer Armee gleich Hakenkreuzflaggen in die Höhe. Noch 1942 tönt Goebbels zum 25-jährigen Bestehen der Ufer.
Dass der Film sich dabei auch zu einem nationalen Erziehungsmittel erster Ordnung für unser ganzes Volk entwickelt hat.
Baron Münchhausen, ein Farbfilm mit Hans Albers, wird hier als einer der letzten großen Filme uraufgeführt. Im November 1943 zerstört ein Bombenangriff den gesamten Platz um die Gedächtniskirche. Der Uferpalast brennt vollständig aus. Der Zoopalast schreibt die Filmgeschichte weiter. Mitte der 50er Jahre gleicht Berlin noch immer einer Steinwüste. Die Stadt ist in 2 Teile und 4 Sektoren geteilt. Die Westberliner haben ihr Stadtzentrum an den Ostteil verloren. Der Kurfürstendamm hat sich als moderne Flaniermeile aus den Trümmern geschält. Doch das romanische Forum rund um die Ruine der Gedächtniskirche liegt brach.
Das Interessante ist, dass die Amerikaner das letztendlich wieder aufgreifen.
Anna Maske, Architektin.
Und immer wieder wird dieser Ort als Gesamtkunstwerk betrachtet. Unter dem Kaiser noch als Ehrenmal für seinen Großvater und dann später nach dem Krieg als Start für eine neue City. Also man brauchte eine neue Mitte und die hat man einfach hier gefunden.
Denn die Amerikaner erkennen, dass die von Krieg und Blockade gebeutelten Berliner ein neues identitätsstiftendes Zentrum und Zuversicht brauchen. Das frühere romanische Forum wird zum neuen Zentrum am Zoo. Hier soll die geteilte Stadt wieder internationale Stars empfangen, Glanz und Glamour versprühen, die Blicke der Welt auf sich ziehen, so die Vision der Amerikaner. West-Berlin wird nicht als Insel verkümmern, so die politische Botschaft inmitten des Kalten Kriegs. Filmofficer Oskar Martey initiiert dafür die Berliner Filmfestspiele, von Geldern der US Army finanziert und durch Hollywood-Kontakte protegiert.
Diese Festspiele werden Berlin helfen. Und was Berlin hilft, hilft der ganzen freien Welt.
So Dr. James B. Conant, amerikanischer Hoher Kommissar. Die Trümmer des Uferpalasts werden abgetragen, ein neues Festivalkino geplant.
Ein großes Haus dauernd zu füllen, ist eine besonders schwierige Aufgabe, weil es natürlich nicht genügend Filme im Jahr gibt, die eine solche Zugkraft haben.
Diese Anziehungskraft muss das neue Haus verströmen, gibt Kinobetreiber Max Knapp zu bedenken und betraut damit den Architekten Gerhard Fritsche. einen waschechten Berliner. Jung genug, um nicht mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht zu werden und nach 10 Kinobauten erfahren genug, um hier etwas Besonderes entstehen zu lassen. Etwas, das groß genug ist, um die Berliner Filmfestspiele mit Staraufgebot zu beherbergen. Etwas, das modern genug ist, um Aufbruch und Zukunft zu signalisieren. Etwas, mit dem Gerhard Fritsche für einen Magneten, einen Hingucker, eine Sensation sorgt.
Die etwas sehr eigenartige Form ergibt sich ja aus dem einmaligen Novum, dass hier zwei Lichtspieltheater übereinander liegen, in sich verschachtelt sind.
Wie ein schiefer, flacher Stein macht sich das Gebäude zwischen den Hochhäusern breit, strahlt mit seiner elfenbeinfarbigen Kachelfassade, die einmal quer durchgeschnitten scheint. Darauf 60 goldfarbene Halteknöpfe, die eine opulente Außenwerbung ermöglichen, wie zu alten Zeiten. Berichterstatter überschlagen sich.
In einer fast genial anmutenden Konstruktion legte man wie Keile zwei Kinos übereinander. Das kleinere Atelier in das Parterre, den 1200-Platz-Zoopalast darüber.
Die Zuschauer der letzten Reihe des einen thronen also über der Leinwand des anderen Kinos. 255 Tage nach Baubeginn durchschneidet Lilo Pulver das Rote Band. Der Zoopalast wird mit der Premiere von Die Zürcher Verlobung eröffnet und unter dem Motto Filmfestspiele in einem neuen Berlin trifft sich hier noch im gleichen Jahr internationale Prominenz. Vico Toriani, Hildegard Knef, Henry Fonda und Errol Flynn.
Einen sympathischen und publikumswirksamen Einfall hatten einige Filmstars. Sie überreichten Berliner Polizisten Blumensträuße aus Dank für ihren mannhaften Schutz im wilden Gedränge der autogrammbegeisterten Jugend,
berichtet der Deutschlandspiegel. Der Zoopalast ist Schaufenster des Westens und erobert als Klappstulle die Herzen der Berliner. Welch ausgeklügeltes architektonisches Konzept dahinter steckt, ist noch heute zu erkennen. Denn die Architektin Anna Maske hat den denkmalgeschützten Zoopalast in seiner historischen Form detailgetreu wiederhergestellt. Das Foyer mit den raumgreifenden, geschwungenen Formen, die mit Edelholz verkleideten Wände, die Deckenovale, das gesamte Repertoire exquisiter Eleganz der 50er Jahre – mit dem Ziel, das Leitmotiv von Fritsche hervorzuheben.
Er wusste, er musste die Leute von der Straße wegbringen. Und diese Architektur hier versucht, den Menschen völlig in den Schlund des Kinos hereinzuziehen. Und die Bar, die leuchtet, also die gibt ihnen ein Ziel vor. Also er hat eine Choreografie geschaffen, die versucht, den Menschen fast unbewusst seinen Begierden nachlaufen zu lassen und ihn in einen bequemen Kinosessel enden lässt.
Helle Farben, Transparenz und eine raffinierte Lichtinstallation ziehen den Zuschauer von dem Vorplatz ins Innere und geleiten ihn in den Saal.
Also er hat die Räume praktisch wie Muscheln oder runde Gefäße gebaut. Überall fühlen sie sich eigentlich eingefangen oder umarmt. Fritsche hatte die Idee, Schatullen zu bauen, in denen man jeweils reinging und dann die Tür zumachte und dann das, was man hinter sich hatte, auch vergessen konnte.
Kinoerleben in einer Schmuckschatulle, mit samtüberzogenen Wänden und Türen und einem Sternenhimmel über dem Kopf, der einem Ausschnitt der Milchstraße entspricht. Nach dem Umzug der Berlinale an den Potsdamer Platz ist auch der Zoopalast vom Kinosterben bedroht, bis der neue Betreiber Hans-Joachim Flebbe den Umbau beschließt.
Der Zoopalast ist so weit in der Seele der Berliner verwurzelt. Selten habe ich ein Kino aufgemacht, wo so viel emotionale Bindung da ist von Handwerkern, die uns sagen, hier habe ich meine ersten Filme gesehen. Toll, dass sie das wieder aufmachen.
2013 eröffnet der Zoopalast wieder als traditionelles Grand Cinema mit modernster technischer Ausstattung und höchstem Komfort. Denkmalgeschützt, um seine Symbolkraft zu wahren.
Der Zoopalast ist eine Ikone. Für Deutschland ist er eigentlich das wichtigste Kino überhaupt. Ist natürlich vollständig verbunden mit dem Wiederaufbau und Wiederkommen des deutschen Films nach dem Krieg.
Uferpalast und Zoopalast stehen für Aufbruch und Veränderung. Beiden ist der heutige Abend gewidmet, wenn das Grand Cinema seinen goldenen Vorhang lichtet und das Metropolis-Orchester den Eröffnungsfilm von 1919 begleitet, den Kinoklassiker Madame du Barry, um 100 Jahre Filmgeschichte am Zoo zu ehren.
Im Zeitzeichen erinnerte Susanne Rabsal an die Eröffnung des Uferpalasts in Berlin heute vor 100 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.